Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sascha Wandhöfer, hallo. Die Briten wählen heute, da scheint der Ausgang ziemlich klar zu sein. Anders ist das in Frankreich. Da finden am Sonntag die Stichwahlen zur Nationalversammlung statt. In einem ziemlich hin- und hergerissenen Land, beobachtet der Meinungsforscher Jérôme Fourquet.
La sidération et la colère dominent toujours.
Die Schockstarre und die Wut dominieren bei den Wählern, die gegen den Rassemblement National sind. Auf der anderen Seite gibt es eine echte Hoffnung bei den RN-Wählern, die sagen, endlich kommen unsere Ideen an die Macht. Frankreich ist psychologisch sehr gespalten.
Und rechte Medien in Frankreich, wie verhalten die sich? Ein Thema heute bei Medias Res. Und wir blicken auf den neuen ZDF-Fernsehrat. Der besteht nämlich aus 45 Frauen und 15 Männern. Umgekehrt kein Thema, so schon. Wir starten aber in Gaza. Kein anderer Krieg im 21. Jahrhundert hat für Journalistinnen und Journalisten so gefährlich begonnen wie der Gaza-Krieg. Das sagt die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. 26 Journalistinnen und Journalisten sind in Gaza seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober nachweislich getötet worden, weil sie Journalisten waren. Insgesamt zählt Reporter ohne Grenzen 129 getötete Medienschaffende seit Kriegsausbruch, Stand Mitte Juni. Aber warum ist dieser Krieg für Journalistinnen und Journalisten so viel gefährlicher als andere Kriege? Dazu hat ein Team aus 12 internationalen Medienhäusern recherchiert. Mit dabei Frederik Obermeier, Leiter der Investigativredaktion Paper Trail Media. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt. 129 getötete Medienschaffende, eine unfassbar hohe Zahl, in etwas mehr als einem halben Jahr, in einem Gebiet kleiner als die Stadt Köln und ein Gebiet, von dem wir hören, dass ausländische Journalisten und Journalistinnen kaum Zugang haben. Wie kann das sein?
Genau das war die Frage, die wir uns am Anfang dieser Recherche gestellt haben. Wir haben von vielen Kollegen und Kolleginnen schreckliche Nachrichten aus dem Gazastreifen gehört, dass viele Kollegen getötet worden sind. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann es dazu kommen? Deswegen haben wir dann mit einem internationalen Team recherchiert, uns jeden dieser Fälle angeschaut, analysiert und am Ende sind wir leider zu dem Ergebnis gekommen, dass das israelische Militär bei seiner Reaktion, was eine Reaktion auf das brutale Massaker der Hamas ist, dass sie so vorgeht, dass sie den Tod von Journalisten und Journalistinnen mindestens in Kauf nimmt.
Was bringt Sie zu der Annahme?
Zum Beispiel sind wir auf mindestens 14 Fälle gestoßen, wo Journalisten diese blauen Westen, diese Splitterschutzwesten anhatten, wo ganz groß Press draufsteht und trotzdem wurden sie angegriffen, verletzt oder gar getötet. Wir haben auch mindestens 18 Journalisten gefunden, die von Drohnen angegriffen oder verletzt worden sind. Und da muss man sagen, bei Gesprächen mit aktuellen oder früheren Drohnenpiloten haben wir gelernt, dass Drohnen, gerade die, die Israel einsetzt, so gute und genaue Kameras haben. Das einer hat uns beschrieben, dass man bis hin zum Ehering am Finger einer Person erkennen kann. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn Journalisten mit einer Presseweste ganz klar erkennbar gewesen sind, warum wurden sie dann angegriffen?
Und haben Sie eine Antwort herausgefunden in den Recherchen?
Naja, wir haben bei unseren Recherchen zumindest gemerkt, dass das israelische Militär quasi die völkerrechtliche Interpretation, wer denn ein legitimes Ziel ist, verschiebt. Wir haben darauf gestoßen, dass sehr, sehr viele Journalisten und Journalistinnen von auch Hamas-nahen Medien getötet worden sind, unter anderem von Al-Aqsa. Das ist ein Medium, was von der Hamas kontrolliert wird. Und bei Gesprächen mit Experten aus Israel und aller Welt haben wir dann gemerkt, dass das israelische Militär hier der Ansicht mittlerweile ist, dass diese Journalisten per se, weil sie für Al-Aqsa arbeiten, als Terroristen angesehen werden. Ein Sprecher des israelischen Militärs hat uns das auch on the record gesagt, dass sie sagen, sie machen keine Unterscheidung mehr. Wer für Al-Aqsa arbeitet, ist für sie ein Terrorist. Und damit schwingt natürlich mit, ist ein legitimes Ziel von gezielten Tötungen. Das war ein Statement, was zumindest in juristischen Kreisen ziemlich Wellen geschlagen hat, weil es dem völkerrechtlichen Verständnis weltweit komplett widerspricht. Völkerrechtler, mit denen wir gesprochen haben, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und es war dann auch so, dass das israelische Militär nach unserer Veröffentlichung zurückgerudert ist, ein Statement rausgegeben hat und versucht hat, diese Aussage wieder einzufangen. Sagt, naja, das ist zwar ein offizieller Sprecher, aber was er da gesagt hat, spiegelt nicht unsere Sichtweise wider. unsere Interpretation, da muss man aber wirklich sagen, das ist eine Interpretation, ist, dass das israelische Militär hier nicht quasi einen Vorsatz dokumentieren wollte. Weil wir haben mit mehreren Völkerrechtlern danach gesprochen, die gesagt haben, durch diese Aussage, dass Israel quasi diese völkerrechtlich sehr fragwürdige Aussage trifft, bieten sie natürlich jetzt auch so quasi die Dokumentation für womögliches Vorgehen, zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen Israel.
Sie haben vorhin die blauen Pressewesten erwähnt. Jetzt sind ja auch Fälle bekannt oder zumindest erwähnt worden, dass auch Hamas-Kämpfer diese Pressewesten anhatten. Wie sind Sie denn mit der Problematik umgegangen?
Wir haben uns jeden Fall genau angeschaut. Also diese Fälle basieren ja auch auf Angaben unter anderem des palästinensischen Journalistensyndikats und haben uns bei jedem dieser Fälle angeschaut, gab es davor Berichterstattung? Gibt es Kollegen aus zum Beispiel der arabischen oder auch der westlichen Welt, die mit diesen Männern und Frauen schon mal zusammengearbeitet haben? Können wir also nachweisen, dass es Journalisten waren? Und dann haben wir uns angeschaut, gibt es Videos, gibt es Fotos von den Todesfällen? Können wir da sehen, sind da Waffen zu sehen? Und in keinem dieser Fälle, die wir untersucht haben, war ein Journalist mit einer Waffe zum Beispiel unterwegs. Da muss man auch sagen, sind Völkerrechtler sich sehr, sehr einig. Auch wenn ein Journalist eine Presseweste anhat, dann aber mit einer Waffe gegen israelische Soldaten vorgeht und auf die schießt, dann ist er natürlich ein legitimes Ziel. Das war aber hier ganz klar nicht der Fall.
Haben Sie einen Überblick, wer gerade überhaupt noch journalistisch im Gazastreifen arbeiten kann? Wer ist da noch unterwegs?
Derzeit sind im Gazastreifen noch palästinensische Journalisten und Journalistinnen unterwegs. Aus dem Ausland kann man derzeit nicht unabhängig in den Gazastreifen einreisen. Es gibt immer wieder mal Fälle, was auch deutsche Medien gemacht haben, dass die mit dem israelischen Militär einreisen können, aber dann natürlich sehr, sehr begrenzt sind in ihren Berichterstattungsmöglichkeiten. Das hat man dann auch in einigen dieser Berichten gelesen und gehört, wo die gesagt haben, naja, also wir durften nicht mit Palästinensern sprechen zum Beispiel. Und die einzige Journalistin, die es mal unabhängig geschafft hat, war die CNN-Reporterin Clarissa Ward. Die ist mit einem Hilfskonvoi eingereist. Da hat man dann aber auch den Unterschied, finde ich, gemerkt. Die hat quasi im Vergleich zu diesen Journalisten, die embedded eingereist sind, hat sie halt einfach frei berichtet und hat auch viel klarer berichten können, was diese Auseinandersetzung auch für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen für Folgen hat.
Was müsste denn passieren, um die Lage der Journalistinnen und Journalisten in Gaza zu verbessern aus Ihrer Sicht?
Ich würde mir wünschen, dass das israelische Militär den Gazastreifen für ausländische Journalisten öffnet. Da haben mehrere Journalistenverbände auch schon immer wieder geklagt in Israel, sind aber immer wieder abgewiesen worden. Ich finde auch, dass Israel, vor allem das israelische Militär, klarer kommunizieren sollte, was sie als Ziel definieren und als legitimes Ziel ansehen, was sie auch als Gefahr für ihre Soldaten ansehen. Wir haben zum Beispiel, sind wir auf mehrere Fälle gestoßen, wo das israelische Militär Livestreams angegriffen hat, also Fernsehteams, die live berichten oder Kameras, die einfach irgendwo auf einem Balkon gestanden sind und live übertragen haben. Und sollten die ein Ziel sein für das israelische Militär, weil es sich dadurch bedroht sieht, weil man zum Beispiel Truppenbewegungen sieht, dann finde ich, muss das kommuniziert werden. Bislang ist es aber ganz im Gegenteil so, dass das israelische Militär hier sehr, sehr fragwürdig kommuniziert. Wir haben zum Beispiel den Fall des AFP-Büros im Gazastreifen untersucht, das angegriffen worden ist, obwohl mehrmals die Koordinaten davor durchgegeben worden sind ans israelische Militär, eben um sicherzugehen, dass kein solcher Angriff stattfindet. Nachdem dann das Gebäude trotzdem angegriffen worden ist, hat das israelische Militär vehement zurückgewiesen, dass sie da irgendwie gezielt angegriffen hätten. Unsere Recherche hat aber gezeigt, dass es offenbar, und darauf deutet alles hin, ein israelischer Panzer war, der dieses Gebäude beschossen hat. Das ist auch jetzt ein Fall, der nach unseren Recherchen, wie wir jetzt erfahren haben, auch innerhalb des israelischen Militärs untersucht wird.
Warum ist der Gaza-Krieg für Journalistinnen und Journalisten so gefährlich? Darüber habe ich mit Frederik Obermeier gesprochen. Er ist Teil des internationalen Investigativteams The Gaza Project. Vor der entscheidenden zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen gibt es in Frankreich offenbar immer mehr Gewalt. Die Regierungssprecherin, die selbst kandidiert, ist beim Kleben von Plakaten angegriffen worden. Zwei Menschen aus ihrem Umfeld wurden ebenfalls verletzt. Welche Rolle spielen rechte Medien in dieser aufgeheizten Stimmung? Frankreich-Korrespondentin Stefanie Markert hat sich das angeschaut.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur CNews jusqu'à 10h30.
Senior Star Pascal Pro sagt die Stunde der Profis an, mokiert sich.
Quel spectacle, quel naufrage.
Welch verblüffendes Spektakel die politische Klasse liefert, außer der RN natürlich. Was werden die Wähler Sonntag machen, nach einer Woche, wo jeder begriffen hat, dass es für die politische, kulturelle, universitäre, sportliche und journalistische Welt nur eins gibt, den RN verhindern. Ich habe den Eindruck, das ist kontraproduktiv.
Im Mai 24 war der Kanal erstmals Nummer 1 der Nachrichtenfernsehen. 0,1% mehr Einschaltquote als der bisherige Platzhirsch BFM TV. Medienforscher Theo Verdier hat im Wahlkampfmonat Juni beliebte Sendungen von CNews und dem Radio Europe 1 analysiert. Beide gehören zum Medienimperium des erzkonservativen Milliardärs Vincent Bolloré.
On a finalement 54% des invités.
Bei seinen Kanälen sind 54% der Interviewpartner dem extrem rechten Block zuzurechnen. Zuhörer und Zuschauer erleben ein parteiisches Frankreich und nicht mal die Hälfte des politischen Spektrums.
Spätestens seit der Journalist und Politiker Éric Zemmour vor 5 Jahren bei CNews arbeitete, ging es an den rechten Rand.
Le grand remplacement touche toute la France.
Seine Thesen vom großen Austausch der Bevölkerung durch Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten macht der Kanal salonfähig, weiß Alexis Livrier, Medienhistoriker an der Uni Reims.
L'écosystème médiatique de Vincent Bolloré.
Zu Bollorés Mediensystem gehören auch Canal Plus, das Journal du Dimanche. Er hat auch Zeitungen der deutschen Bertelsmann-Gruppe aufgekauft. Dazu Hachette, Europas größtes Verlagshaus. Das umfasst auch Kioske auf Bahnhöfen und Flughäfen. Er erreicht das Publikum also überall.
Auf so eine nie dagewesene Konzentration sei die Politik nicht vorbereitet gewesen, so Livrier.
Es ist ein Blitzkrieg. Gewinnt Bolloré, hat er freie Bahn. Eine rechte Mehrheit würde nichts regulieren, was seiner Gruppe schadet, nur die öffentlich-rechtlichen Schwächen.
Die mehrmalige RN-Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen sagt,
wir denken, in einer großen Demokratie darf der Staat sich nicht den Großteil der Medien aneignen. Um frei zu sein, ist es am besten, finanziell nicht von der Regierung abzuhängen.
Dafür lieber von einem Milliardär, der Linien vorgeben und das Wort extrem rechts für den RN verbieten lässt, obwohl die hohe Instanz des Conseil d'État diese Bezeichnung für zulässig erklärt. Nicht nur bei Bolloré-Medien gibt es Einflussnahme. Im renommierten konservativen Blatt Le Figaro kritisieren die Redakteure den Leitartikel ihres Chefs, aus dem man eine Wahlempfehlung für den RN herauslesen kann, und fragen:
Definiert sich der Figaro noch als liberale, konservative, proeuropäische Zeitung, die der extremen Rechten entgegensteht?
Unter Druck gesetzt werden auch einzelne Journalisten, wie der Moderator der Sendung C'est ce soir, einer Talkshow beim öffentlichen TV-Sender France 5. Karim Rissouli hatte dieser Tage Post im Briefkasten, die mit Wahlversprechen des RN beginnt. Er liest sie beim Websender Brut vor.
Ça, c'est la lettre que j'ai reçue.
Diesen Brief habe ich früh zu Hause gefunden. Mal ehrlich, Karim, es geht nicht um Kaufkraft, die Rente mit 60 oder Privatisierung von Radio France. Der einzige Grund der Stimmen für den RN ist, dass das historische französische Volk die Schnauze voll hat von allen Kameltreibern. Alles andere ist Blabla.
Le reste, c'est du Blabla.
Über 100 Medien haben deshalb einen Aufruf veröffentlicht. Mit dabei die kommunistische Humanité, Herausgeber Fabien Gay.
L'extrême droite, c'est évidemment un projet.
Die extreme Rechte im Medienbereich, das ist ein Projekt ständiger Attacke gegen die Pressefreiheit, Einschüchterung, um Pluralismus einzuschränken. Deshalb rufen wir zu einer gemeinsamen Front gegen die extreme Rechte auf.
Un appel pour faire front à l'arrivée de l'extrême droite.
Kneifen die Öffentlich-Rechtlichen schon? France Télévisions hat mehrere Journalisten für ihre Unterschrift von der Wahlberichterstattung suspendiert. Neutralität sei Pflicht. Medienexperte Livrier resümiert.
In den nächsten Tagen entscheidet sich das politische Schicksal Frankreichs, aber auch das seiner Medien.
Frankreich-Korrespondentin Stefanie Markert über die Rolle rechter Medien im französischen Wahlkampf, bevor am Sonntag die Stichwahl zur Nationalversammlung stattfindet. Medias Res hier am Donnerstagnachmittag. Alle Journalisten sind Marionetten, Den Vorwurf hat unser Kolumnist Peter Frey vor kurzem von einem Studenten gehört. Und statt das sofort reflexartig abzuwehren, hat er mit den 14 Studierenden diskutiert. 3 aus der EU, die anderen aus der Ukraine, Türkei, Aserbaidschan und 2 aus Afrika. Also sind Journalistinnen und Journalisten nur Marionetten?
Medias Res, die Meinung von Peter Frey.
Vor ein paar Wochen habe ich an einer polnischen Universität ein Seminar abgehalten. Titel des Seminars war »Medien in einer polarisierten Welt«. Es ging darum, wie digitale Plattformen innen- und außenpolitisch dazu beitragen, Konflikte und Spannungen anzuheizen und traditionelle Medien unter Druck setzen. In der ersten Stunde meldete sich ein Student aus Ruanda zu Wort. Ohne jedes Zögern sagte er, für ihn seien alle Journalisten Puppets, also Marionetten. Im ersten Impuls wehrte ich das ab. Aber je länger wir diskutierten, desto klarer wurde mir, dass die Beurteilung der Arbeit von Journalisten natürlich von der eigenen Erfahrung abhängt. Unabhängigen Journalismus, dem er vertrauen konnte, hatte mein Student in seiner Heimat nicht erlebt. Er kannte nur Journalisten, die interessengesteuert waren, Handlanger von Politikern und Unternehmern, von Reichen und Mächtigen. Während der 5 Tage, die unser Seminar dauerte, hatte ich jeden Morgen in die Gruppe gefragt, was für sie die wichtigste Nachricht des Morgens gewesen war und auf welcher Plattform sie zu ihnen gekommen sei. Ergebnis war ein großes Durcheinander. Alle waren zwar auf ihren Smartphones online unterwegs gewesen, aber niemand hatte Zeitungen gelesen, ferngesehen oder Radio gehört. Für alle waren die Plattformen aus ihren Heimatländern die erste Nachrichtenquelle des Morgens. Sport spielte da eine große Rolle und ein wenig nationale Politik. Keine Spur von einer Weltnachrichtenplattform für alle. Niemand in dieser internationalen Gruppe war zuerst auf CNN, BBC oder der New York Times unterwegs gewesen. Die Folge? Es gab kein gemeinsames Bild vom Stand der Dinge auf unserem Planeten. Am Tag nach der Europawahl musste ich so erst einmal erklären, wie die EU funktioniert. Für meine nicht-europäischen Studierenden war dieses komplizierte Europa mit seinen unterschiedlichen Ländern und verschlungenen EU-Institutionen ein einziges böhmisches Dorf. Die Rolle des Demokratielehrers hatte nicht auf meinem Lehrplan gestanden, aber mein Ehrgeiz war geweckt. Viele hatten sich mit den autoritären Verhältnissen in ihren Ländern arrangiert. Keine Freiheit für Journalisten, das war Alltagserfahrung und kaum Grund für Empörung. Nur wenige meldeten sich, für die oppositionelle Medien, wie die Online-Plattform Radio Liberty, die einzig vertrauensvolle Nachrichtenquelle ist. So versuchte ich zu erklären, welche Bedingungen es für unabhängigen Journalismus braucht. Zuerst einmal das Verständnis, dass Journalisten immer kritisch sein müssen. Außerdem Verleger, Chefredakteure oder Senderchefs mit der Kraft, Freiräume herzustellen und zu schützen, auch gegen Interventionen von Regierungen, Oligarchen oder einflussreichen Interessengruppen. Ich versuchte zu erklären, wie es in Deutschland funktioniert mit Fernseh- und Rundfunkräten, zivilgesellschaftlichen Gruppen, die Verantwortung für Freiräume von Journalismus tragen. Für meine Studentinnen und Studenten klang das alles ein bisschen nach Wunderland. Am Ende stand ein gemeinsamer Lerneffekt. Journalisten können schnell zu Marionetten werden, wenn der öffentliche Raum nicht von einem gesellschaftlichen Konsens geschützt wird. Sie können sich selbst zu Marionetten machen, wenn sie sich den Mächtigen andienen. Und sie müssen entscheiden, ob sie auf den neuen Medien mit Zuspitzung und Polarisierung Geld verdienen oder auch dort für Aufklärung und Kompromisse streiten. Die Frage aus Afrika hatte uns provoziert und am Ende für Klarheit gesorgt.
Journalisten als Marionetten, die Gedanken dazu waren das von unserem Kolumnisten Peter Frey. Und von Marionetten kommen wir jetzt zum Mainzelmännchen. Heute und morgen treffen sich in Mainz zum ersten Mal die Mitglieder des neuen ZDF-Fernsehrats. Mit dabei sind dann 15 Männer und 45 Frauen. Nicht mehr mit dabei ist Leonard Dobusch. Er war es aber von 2016 bis 2022, sitzt jetzt im ZDF-Verwaltungsrat. Und vor der Sendung habe ich ihn gefragt, ist das jetzt beim ZDF die große feministische Revolution?
Es ist schon, glaube ich, beachtlich, dass jetzt mit dem neuen Fernsehrat 75% der Mitglieder des Fernsehrats weiblich sein werden. Das gab es natürlich in der Geschichte so noch nie, aber es ist eigentlich natürlich trotzdem irgendwie ein historischer Zufall. Und eigentlich zeigt es, wie unausgewogen die Geschlechterverhältnisse davor waren, weil es eben auf eine Regel zurückgeht, die sicherstellen soll, dass halbwegs gleich viele Vertreter beiderlei Geschlechts in diesem Gremium sitzen. Aber weil vorher so ein großes Ungleichgewicht gab, so viel mehr Männer als Frauen waren, schlägt das Pendel jetzt in die andere Richtung aus, aber über die Zeit wird sich das dann irgendwann mal ausmitteln.
Sie waren ja selbst 6 Jahre Teil des Fernsehrats, der überwacht unter anderem die Einhaltung der Programmrichtlinien. Klingt jetzt erstmal toll, aber was heißt das genau? Was können die Frauen da jetzt bewegen, die Neuen?
Also ganz allgemein ist die Aufgabe des Fernsehrats, Anwalt, Anwältin des Publikums zu sein. Und das heißt auch eben durchaus kritisch zu würdigen, ob hier auch ausgewogen berichtet wurde oder ob hier wirklich auch die unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen, die auch im Fernsehrat zum gewissen Grad repräsentiert sind, auch irgendwie vorkommen. Also ob auch zum Beispiel die Vielfalt des Lebens in Deutschland angemessen vorkommt. Das sind ja alles Dinge, die im Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Mediums stehen. Und ob dieser Auftrag eben erfüllt wird, das soll zumindest in der Nachschau beurteilt werden. Also der Fernseher kann nicht vorab bestimmen, was gesendet wird, aber er kann im Nachhinein sagen, da sind Fehler passiert, so sollte es eigentlich nicht sein oder hier müsste man vielleicht mehr tun. Und zwar nicht nur in Nachrichtensendungen, sondern zum Beispiel auch in fiktionalen Unterhaltungsshows.
Dass jetzt dieser historische Zufall, wie Sie es nennen, passiert ist, liegt ja auch daran, dass das Bundesverfassungsgericht 2014 geurteilt hat, dass die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich am Gebot der Vielfaltssicherung auszurichten hat. Wie ist es denn in Bezug auf gesellschaftliche Minderheiten, die Repräsentation da jetzt im neuen Fernsehrat?
Ja, zunächst muss man mal sagen, dass es eigentlich selbst im Bereich der Geschlechter nicht so leicht ist und dass die Lösung, die man da gefunden hat, nämlich wenn ein Mann ausscheidet, muss seine Frau nachfolgen und umgekehrt, dass es eigentlich eine ziemlich kluge Lösung ist. Warum? Weil es in der Regel so ist, dass nur dass ein Verband oder sogar mehrere Verbände sich auf eine Person einigen müssen, wenn sie reinschicken in den Fernsehrat. Und das heißt, man kann aber jetzt nicht verlangen, dass irgendwie so diese 30, 40 Organisationen, die hier Leute entsenden, sich abstimmen und dann untereinander am Ende irgendwie eine ausgewogene 50-50-Verteilung herstellen. Und dass man hier sagt, okay, dann machen wir es lieber so, dass über die Zeit ausgewogen ist. In anderer Hinsicht ist es auch schwieriger, das herzustellen. Da kann man sich, glaube ich, auch nur annähern. Da gab es zum Beispiel auch eine Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen, die festgestellt haben, dass eben durchaus, wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht, zum Beispiel wir es hier mit sehr wenig Vielfalt zu tun haben. Und deshalb, ich würde auch nicht sagen, dass die Zusammensetzung und auch die Berufung in die Aufsichtsgremien des Rundfunks der Weisheit letzter Schluss ist. Es gibt einfach viele Menschen zum Beispiel, die nicht, oder auch Interessen, die nicht in Verbänden organisiert sind. Und die können dann in so einem System nie zum Zug kommen. Und deshalb glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn man zusätzlich zu diesen Verbänden, die heute Menschen da rein entsenden, auch einen gewissen Teil dieser Rundfunkräte per Los entsendet, weil damit würde man wirklich sicherstellen, dass eine größere Vielzahl die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft sich noch besser in diesen Aufsichtsgremien abbildet.
Leonhard Dobusch, ehemals selbst Mitglied im ZDF-Fernsehrat, jetzt im Verwaltungsrat. Und damit endet Medias Res für heute. Nach den Nachrichten geht's gleich weiter mit dem Büchermarkt, unter anderem mit einem Buch über allmächtige Mönche, nervige Tanten und gelangweilte Pubertierende. Nach der Party heißt das, ein posthum erschienener Erzählband von Anthony Wesner Soe. Ich bin Sascha Wandhöfer. Schönen Nachmittag Ihnen noch.